So, hallo Freunde, ich grüße euch herzlich willkommen auf meinem Kanal. Grüß Gott allesamt miteinander. Ich habe euch versprochen, dass ich mal die Möglichkeit durchgehe mit euch. Bodentruppen im Iran. Die Israelis sprechen davon, die Amerikaner sprechen davon. Und ich möchte das mal da mal verschiedene Szenarien mit euch durchgehen, um von der Unmöglichkeit so eines Unterfangens zu sprechen. Zunächst mal, wer wären denn die Gegner? Da würden sich Irani gegenüberstehen, Amerikaner und Israelis, möglicherweise. Ja? Kommen wir mal zu den Iranern. Die Iraner, die haben den räumlichen, häuslichen Vorteil, weil die verteidigen ihre Patrie, ihr Heimatland. Ja? Die Franzosen mussten das auch ganz schmerzlich mitbekommen in Dien Bien Phu, in der letzten Schlacht im Indochina-Krieg. Ja, die kämpften da gegen einen Viet Minh, die Amerikaner kämpften gegen den Viet Cong, Charlie. Und ja, die sind beide rausgekickt worden aus Vietnam. That's the point. Oder aus Indochina. Indochina für die Franzosen, Vietnam für die Amerikaner. Also, wer den Heimvorteil hat, der hat schon mal einen großen Joker im Ärmel. Dann haben wir bei den Iranern folgenden Vorteil. Die kämpfen gegen einen extrem verhassten Feind. Und jeder kämpfende Iraner, vor allem die Revolutionsgarden, ja, die kämpfen mit der Topik im Hirn, ja, im Kopf. Ich werde ein Märtyrer, wenn ich gegen die Amerikaner kämpfe und sterbe. Ich werde dazu Märtyrer und das macht jeden einzelnen Iraner zu so einer kleinen tickenden Atombombe, würde ich sagen. Dann kommen wir mal zu den Amerikanern. Ich habe lange Jahre Erfahrung im Austausch mit den Amerikanern. Ja, ich hatte ja lange Zeit die Uniform getragen, 21 Jahre lang insgesamt. Und ich habe überall, wo ich war, oder in den meisten Ländern, wo ich war, wo ich auch im Einsatz war, mit Amerikanern zu tun gehabt. Ja, ich hatte 86 die SEALs besuchen dürfen, auf Puerto Rico, auf den Islas Pineras, in ihrer Basis zunächst mal in Puerto Rico auf Roosevelt Road. Da war das Navy SEAL Team vor. Ja, die waren gut. Aber die haben mich nicht allzu stark beeindruckt, weil ich mir sagte, wenn du denen die Mittel nimmst, die Moyens, wenn du denen die Hubschrauber wegnimmst, die den Nachschub bringen, die Buffalos, naja, dann sind das ganz normale Infanteristen. Auch wenn jetzt einige sagen, ja, die SEALs, die Besten der Welt, etc. pp. Natürlich, die haben eine großartige Ausbildung, die können kämpfen. Die haben den Osama Bin Laden mit dem Team 6 rausgeholt, ja. Aber, ich sag's mal so, wann war der Zeitpunkt da, wann die SEALs wirklich mal gegen Gegner auf Augenhöhe kämpfen mussten? Und das ist doch das Problem. Das ist doch das Ding. Ja, natürlich sind die Navy SEALs gut. Die sind mit die besten Soldaten der Welt. Aber sie mussten wirklich nie gegen Gegner kämpfen auf Augenhöhe. Und das ist das Ding. Das ist das Ding. Dann haben die Amerikaner noch die Rangers. Die haben das United States Marine Corps. Die haben die 82. und die 101. Luftlandedivision, ja, das sind gute Kämpfer, aber immer im Verhältnis gesehen, gegen wen müssen sie antreten? Und seit dem Vietnamkrieg mussten die amerikanischen GIs nicht mehr gegen wirkliche Gegner, gegen Hardcore-Gegner antreten. That's the point. Und das muss man wissen, das muss man sehen. Ja, die Kriege der Amerikaner die letzten Jahre, das war immer Luftüberlegenheit, Bombardements, Angriffe aus der Luft, große Panzerarmeen wie im Irakkrieg, ja, mit den Alliierten und dann ran drauf drüber. Aber immer Vorbereitung durch die Luftwaffe. Und ohne die Luftwaffe können die Amerikaner gar nichts reißen, weil die Infanterie, einige Einheiten ausgenommen, ich habe sie aufgezählt, die Infanterie der Amerikaner, die kannst du, ich sag's mal trivial, in der Pfeife rauchen. That's the point. Ja? Dann kommen wir mal zu den Israelis. Die Israelis, die haben im Augenblick, ja, so geschätzte 170.000 Mann. Ja? Bodentruppen. Und von denen könnten höchstens 70.000 Mann mobilisiert werden. Wir kommen gleich nochmal zu den Zahlen, die notwendig wären, um eine erfolgreiche Bodenoperation im Iran durchzuführen. Ja? Und von den 70.000 Mann, die da eventuell ins Spiel kommen würden, muss man auch schauen, welche Einheiten sind das? Wo haben die zuletzt gekämpft? Sicherlich haben die Israelis sehr gute Einheiten, ja, wie die Amerikaner auch, aber gegen wen haben sie denn in den letzten Jahren kämpfen müssen? Ja, das muss man alles im Verhältnis sehen. Teile natürlich gegen Elite-Soldaten der Hezbollah etc. pp., gegen Elite-Soldaten der Hamas, aber eben nur wenige. Aber die anderen Soldaten von der IDF sind ganz normale Infanteriesoldaten, die den Kampf der hohen Intensität nicht mehr gewohnt sind. Also weder die Amerikaner noch die Israelis können mit Masse einen Bodenkrieg führen, einen Kampf der hohen Intensität, wie zum Beispiel die Russen im Ukraine-Krieg. Ja? Das können die nicht mehr. Da ist das Knowledge nicht da, die Erfahrung nicht da. Die Erfahrung müsste man sich sammeln von Tag 1 rein über die Monate und Wochen und Monate hinweg. Aber lassen die Iraner den Amerikanern diese Zeit, diese Erfahrungen zu sammeln? Ich zweifle daran. Ja? Das zweite Problem ist folgendes. Wenn du einrückst im Iran, wie das vonstatten gehen könnte, komme ich später drauf. Dann doch mit der Idee, du möchtest den Feind bekämpfen. Aber im Iran gibt es keinen Feind als solches. Du gehst nicht in den Iran und kannst dort irgendwelche Armeekorps bekämpfen. Ja? Oder eine große Einheit. Da geht nicht. Weil die Iraner sich aufgeteilt haben. Sie kämpfen im Mosaikstatus. Das heißt, du hast verschiedene kleine Regionen, ja, also hunderte von kleinen Regionen, die sind alle dezentralisiert und jede Region kämpft auf ihre Art und Weise im asymmetrischen Spektrum, ja, im total asymmetrischen Spektrum, ja. Die kämpfen à la Guerilla. Da gibt es nicht einen Kommandeur und einen großen Kommandeur. Negativ. Jede kleine Region hat seine kleinen mobilen Einheiten. Die kämpfen in einem Gelände, das sie kennen. Und jede kleine Region hat mehrere kleine Kommandeurs. Und wenn ein Kommandeur ausgeschaltet wird, dann rückt der nächste automatisch nach. Also die Reihenfolge ist festgelegt. Ja? Du kannst nicht sagen, okay, jetzt knüpfen wir den Kommandeur aus oder die Einheit. No way. Da wird sofort Ersatz herangebracht. Die kämpfen weiter, weil sie den Märtyrertod kämpfen wollen. Das erinnert alles, ich habe schon mal erwähnt, an die Kampfführung, beschrieben im Buch Der totale Widerstand von Marschall von Dach. Das war ein Schweizer, der hat eben auch gesagt, dieses Mosaiksystem ins Spiel gebracht. Das heißt, du teilst das Land auf in verschiedene kleine Regionen. Die Anwohner von diesen Gebieten, von diesen kleinen Regionen, da hat jeder eine Waffe, Panzerminen, Handgranaten, Gewehrgranaten, Explosivstoffe etc. pp. Da kämpfen meinetwegen 100 Mann auf einer Fläche von 400 auf 400 Meter. Aber jeder von diesen 100 Männern, der kennt seinen Einsatzort. Der kennt jeden Busch, jeden Strauch, jeden Bach, jeden Tunnel, jede Brücke, alles. Der kennt alles. Und in dem Sinne kämpfen auch die Iraner. Das heißt, du kämpfst dort nicht gegen eine Armee oder gegen einen Armeeapparat oder gegen einen Kommandeur oder gegen eine Einheit. Du kämpfst gegen viele kleine Guerilla-Regionen. Das ist der Schwierigkeitsgrad, den die Amerikaner bewältigen müssen. Aber das werden sie nicht schaffen. That's the point. Kommen wir doch mal zu der möglichen Stärke, mit der die Amerikaner und Israelis anrücken müssten. Ja? Du kannst davon ausgehen, und davon spricht auch die amerikanische Doktrin. Ja, das sind die US Field, Manuals, sagt man da, oder die NATO-Doktrin, ja. Du musst damit rechnen, wenn du irgendwo in ein fremdes Land einmarschierst, du brauchst einen Soldaten auf 50 Einwohner des Landes. Da wurde berechnet, da bräuchten die Amerikaner und die Israelis insgesamt 600.000 Mann. 600.000 Mann, wo wollen sie herkriegen? Ja? Und dann habe ich mal ausgerechnet, und das kommt auch aus Erfahrung, ich war ja auch im Einsatz, wenn du vorrückst mit deinen Truppen, das Land hinter dir musst du besetzt lassen, sonst fallen dir die Guerillasoldaten wieder in den Rücken. Ja, die greifen dann deine Nachschub- und Logistikkolonnen an. Das heißt, du musst pro Quadratkilometer musst du eine Gruppe zurücklassen, vielleicht sogar einen Zug. Eine Gruppe Soldaten, das sind 10 Mann, ein Zug von Soldaten, das sind 40 Mann. Ja, und mit dem Rest kannst du weiterrücken. Aber jedes Mal, wenn du einen Quadratkilometer weiter vorgerückt bist, ja, ist eine räumliche Einheit, ja, musst du Kräfte zurücklassen, die das Hinterland absichern, die dir den Rücken frei halten. Und so viel Soldaten haben weder die Israelis noch die Amerikaner. Das ist unmöglich. Und 600.000 Mann aufbringen, das könntest du vielleicht mit einer Koalition der Willigen, wie damals im Irakkrieg, wo dann die halbe europäische NATO quasi mitgezogen ist. That's the point. Also 600.000 Mann, um einen Bodenkrieg, um mit Bodentruppen im Iran einzurücken. Das wäre das Mindeste. Das wäre das Mindeste, meine Freunde. Um einen Bodenkrieg zu führen im Iran, da gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Wir sprechen wirklich von Bodentruppen. Ja? Entweder du rückst ein, wie damals im Irak, mit den Bodentruppen, das heißt mit Infanterieeinheiten, mit mechanisierten Einheiten, mit Panzereinheiten, von einem Verfügungsraum kommend. Damals der Verfügungsraum Irak, das war mit Masse Kuwait. Ja, mit Masse Kuwait. Das heißt, dort haben sich die Kräfte, die Heere versammelt, haben dann die Grenze überschritten zum Irak und sind dann eingefallen in den Irak. Ja, jetzt habe ich gerade die Karte vor mir und ich suche so einen Verfügungsraum. Ich sehe da nichts. Ich sehe da wirklich nichts. Ja, da haben wir zunächst mal den Iran. Im Norden haben wir Aserbaidschan. Jetzt frage ich mich, die Aserbaidschani, okay, da sind Drohnen geflogen, aber die Aserbaidschani sagen sich, okay, wir möchten trotzdem den Iran nicht angreifen. Ja, und die werden auch, so wie ich die Aserbaidschani kenne, ihren Boden nicht dafür hergeben, damit die Israelis und die Amerikaner von dort aus quasi in den Iran einmarschieren können. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Auf gar keinen Fall. Dann hätten wir weiter im Nordosten, hätten wir Turkmenistan. Die haben eine 1000 Kilometer lange Grenze mit dem Iran. Turkmenistan, Iran, Grenze 1000 Kilometer. Aber die Turkmenen haben eine unwahrscheinlich gute Beziehung zu dem Iran. Auch wirtschaftlich. Die werden nicht dulden, dass von ihrem Boden aus US-Truppen einmarschieren in den Iran. Das heißt, die werden es nicht dulden, dass die Amerikaner Turkmenistan als Sprungbrett nutzen, um im Iran mit Bodentruppen einzurücken. Auf gar keinen Fall. Dann haben wir Afghanistan. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Afghanistan, das sind die Taliban. Die wollen die Amerikaner auf ihren Grund und Boden nicht haben. Außer es ändert sich was in der Einstellung. Ja, vielleicht, keine Ahnung. Vielleicht haben die Amerikaner große Versprechen im Hintergrund, die sie rausholen aus ihrer Aktentasche. Aber ich glaube das nicht. Die Taliban, no way, no way. Ja, die haben die Amerikaner rausgekickt, die haben die NATO rausgekickt, nicht um sie jetzt nochmal reinzulassen. Auf gar keinen Fall. Dann haben wir eine kleine Unbekannte südlich von Afghanistan, das wäre Pakistan. Ja, aber man muss sich daran erinnern, dass damals die Amerikaner, als sie ihren Krieg geführt haben gegen Afghanistan, ja, die Bombenabwürfe über diesen Höhlen, wo angeblich Osama bin Laden war, ja, die haben auch Pakistan angegriffen. Die sind teilweise, die haben das Grenzgebiet Afghanistan-Pakistan beschossen, ja, und deswegen glaube ich nicht, weil die Pakistani haben da schon ein großes Erinnerungsvermögen. Deswegen glaube ich nicht, dass die Pakistaner den Amerikanern erlauben, Pakistan als Aufmarschgebiet zu benutzen, um reinzufließen in den Iran. Und dann muss man auch noch wissen, dass Pakistan im Augenblick Probleme hat mit Afghanistan, mit den Taliban. Das heißt, die haben ihren eigenen Krieg, die wollen sich nicht noch eine zweite Front vielleicht öffnen, weil dann der Iran natürlich auch Pakistan angreifen würde, ganz klar, oder Ziele in Pakistan. Also ich glaube nicht, dass Pakistan hier sein Territorium öffnet für Israelis oder amerikanische Soldaten oder amerikanische Einheiten, um von dort aus reinzufließen in den Iran. Dann hätten wir im Westen, also unten im Süden haben wir dann die Golfregion, da haben wir den Persischen Golf, da haben wir Strait of Hormuz, da haben wir den Golf von Oman, da brennt auch nichts an. Dann hätten wir im Westen den Irak. Ja? Der Irak, no way. Da gibt's pro-iranische Milizen, die lassen das nicht zu. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Vielleicht als Durchzugsgebiet von kurzer Dauer möglich. Ich weiß nicht, wie im Augenblick die Regierung vom Irak eingestellt ist, den Amerikanern gegenüber. Ich denke positiv, aber das wäre feindliches Land. Das wäre Feind hinter den feindlichen Linien, weil die pro-iranischen Kräfte den Kolonnen von Israelis und Amerikanern in den Rücken fallen würden. Die würden versuchen, die Nachschubwege zu stören. Ja? Und dann haben wir nichts mehr. Türkei, no way, weil im Norden der Türkei, das heißt im Grenzbereich Iran, Türkei, da haben wir Kurdenland. Und ich glaube nicht, dass die Kurden darauf erpicht sind, irgendwie mit dem Iran in den Krieg zu führen. Einen Krieg zu führen, auf gar keinen Fall. Und die Kurden sagen sich auch, nein, wir lassen uns von den Amerikanern nicht instrumentalisieren. No way, das geht gar nicht, nein. Das heißt auf Deutsch, es gäbe jetzt für eine Bodentruppe-Offensive der Amerikaner und Israelis nur zwei Optionen. Einmal eine Luftlandeoperation, komme ich später drauf, oder eben ein Einmarsch in das Land, wie damals im Irakkrieg. Ausgangsbasis Kuwait. Aber da haben wir gerade alles besprochen, da sehe ich wirklich keine Möglichkeit. Ja, die bräuchten ja dann, wenn sie mit Bodenkräften kommen, also Landweg, die bräuchten ja, wie gesagt, Infanteriefahrzeuge, Panzer, mechanisierte Einheiten, was weiß ich, Tod und Teufel. Alles, was man braucht, Artillerie, Mörser, alles, was man braucht, um einen groß angelegten Bodenkrieg durchzuführen. Ja, that's the point. Das heißt, der einzige Ausgangspunkt, wo ich jetzt sehe, das wäre Israel. Dass man dort Kräfte ansammelt von den Amerikanern, da hätten die Amerikaner no problem mit der Erlaubnis. Da müssten sich dort diese Konvois quasi, diese Heere zusammenstellen. Die müssten dann marschieren so südlich vom Libanon vorbei, ja, durch Jordanien, rein in den Irak, dort das Problem der pro-iranischen Kräfte, ja, und dann vom Irak aus reinmarschieren in den Iran mit ihren Panzerarmeen. Ja, das wäre eine Strecke von 2000 Kilometern. 2000 Kilometer durch Feindesland, würde ich sagen. No way. No way. Bis die ankommen im Iran, dann haben die so viel Federn gelassen, dass sie sagen, okay, wir machen wieder die Fliege. Wir hauen wieder ab. No way. Das ist nicht durchführbar. Ich habe von einer Luftlandeoperation gesprochen. Man könnte jetzt sagen, okay, wir machen beides. Luftlandeoperation, ja, Luftlandeops oder auch den Landweg oder beides gleichzeitig. Aber ich denke, Landweg fällt aus, weil 2000 Kilometer, vielleicht sind es weniger, das fällt aus, das fällt flach. Das können die nicht, das können die nicht. Außerdem haben sie nicht so viele Soldaten. Ja? Erinnerung, 600.000 Soldaten wären nötig, um eine Bodenoffensive durchzuführen, die Erfolg hat im Iran. Jetzt kommen wir mal zur Luftlandeoption. Ich bin ja Fallschirmjäger. Ich komme aus dem Metier. Ich war 4 Jahre bei der Bundeswehr Fallschirmjäger. Ich war 15 Jahre bei der Fremdenlegion bei den Fallschirmjägern. Und was eine Luftlandeoperation ist, da kann ich aus Erfahrung reden. Ja? Luftlandeoperation. Wie geht das aus? Du hast da 3 Möglichkeiten.